Einen wunderschönen guten Morgen. Es gibt ein Geheimnis für lebendiges Christsein. Und es gibt ein Geheimnis für eine lebendige Gemeinde und lebendige Gemeinden. Und das ist der Lebenscode, die DNA des Heiligen Geistes. Damit befassen wir uns jetzt schon seit einigen Wochen. Und heute, Christiane hat es schon gesagt, geht es weiter, sind wir beim Thema Taufe. Und ihr seht, das soll so eine Doppelhelix sein. Die Biologen wissen, was damit gemeint ist. Und das sind diese Brücken, was Basentriplets waren das, glaube ich. Ne? Ja, irgendwas. Also wie auch immer, was das auch immer sein mag, es geht um diese Erbinformation, die wichtig ist für das geistliche Leben und für das Leben. Wir werden heute die Geschichte einer Taufe miteinander jetzt hören und auslegen und versuchen zu erfassen. Ich möchte euch mit hineinnehmen in die Apostelgeschichte, Kapitel 8, 26 bis 40. Und entspannt euch, schließt vielleicht eure Augen oder auch nicht, aber lasst euch ein auf diese Geschichte. Philippus bekam von einem Engel des Herrn folgenden Auftrag. Mach dich auf den Weg in Richtung Süden, benutze die einsame Wüstenstraße, die von Jerusalem nach Gaza hinunterführt. Philippus machte sich auf den Weg und als er diese Straße entlang ging, kam dort in einem Reisewagen ein Äthiopier gefahren, ein Eunuch. Es handelte sich um einen hohen Würdenträger, den Finanzminister der Kandake, der äthiopischen Königin. Der Mann war in Jerusalem gewesen, um den Gott Israels anzubeten. Und er befand sich jetzt auf der Rückreise. Er saß in seinem Wagen und las im Buch des Propheten Jesaja. Der Heilige Geist sagte zu Philippus, geh zu diesem Wagen dort und halte dich dicht neben ihm. Philippus lief hin und als er neben dem Wagen herging, hörte er den Mann laut aus dem Buch des Propheten Jesaja lesen. Verstehst du denn, was du da liest? Fragte Philippus ihn. Wie kann ich es verstehen, wenn niemand es mir erklärt? Antwortete er. Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Und der Abschnitt der Schrift, den er eben gelesen hatte, lautete, und zwar aus dem Propheten Jesaja, man hat ihn weggeführt wie ein Schaf, das geschlachtet werden soll, und wie ein Lamm beim Scheren keine Laut von sich gibt, so kam auch über seine Lippen kein Laut der Klage. Er wurde erniedrigt und aller seiner Rechte beraubt. Niemand wird über Nachkommen von ihm berichten können, denn sein Leben auf der Erde wurde ihm genommen. Der Äthiopier wandte sich an Philippus, bitte sag mir, von wem ist hier eigentlich die Rede? Spricht der Prophet von sich selbst oder spricht er von jemand anders? Da ergriff Philippus die Gelegenheit und erklärte ihm von dieser Schriftstelle ausgehend das Evangelium von Jesus Christus. Und als sie nun ins Gespräch vertieft die Straße entlang fuhren, kamen sie an eine Wasserstelle vorbei. Hier ist Wasser, rief der Äthiopier. Spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde? Philippus sagte, wenn du mit aufrichtigem Herzen glaubst, kannst du getauft werden. Ja, antwortete der Äthiopier, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und er befahl, den Wagen anzuhalten. Beide, Philippus und der Äthiopier, stiegen ins Wasser und Philippus taufte den Mann. Als sie wieder aus dem Wasser stiegen, wurde Philippus plötzlich vom Geist des Herrn ergriffen und an einen anderen Ort versetzt und der Äthiopier sah ihn nicht mehr. Trotzdem erfüllte ihn eine tiefe Freude, als er nun seine Reise fortsetzte. Philippus fand sich in Aschdod wieder. Er zog nordwärts und verkündete in allen Städten das Evangelium, bis er schließlich nach Caesarea kam. Hier ist Wasser. Das ist so eine zentrale Aussage in dieser Geschichte, ein Wendepunkt. Und hier vorne in unserem Taufbecken ist heute auch Wasser. Wir haben es eingelassen. Ja, und wie... Ich habe hier diesen trockenen Schwamm mitgebracht, der sich jetzt hier, wenn er eingetaucht wird, ins Wasser voll saugt und durchdrungen wird von dieser Wirklichkeit, von diesem kostbaren Nass. Ich glaube, ich lasse den mal jetzt hier. Und das gibt uns vielleicht schon ein bisschen eine Ahnung von dem, was mit Taufen eigentlich gemeint ist. Der griechische Begriff Baptizein erinnert nicht zufällig an den Namen unserer Kirche, Baptisten, bedeutet eintauchen, versenken, tränken und einfärben. Ja, und das ist das christliche Symbol für die tiefe Verbundenheit eines Menschen mit Gottes Wirklichkeit. So wie dieser Schwamm sich vollgesaugt hat und eingetaucht ist in das Wasser und davon durchtränkt wurde und ihr gesehen habt, er gibt es dann auch wieder ab. Darum geht es auch bei der Taufe. So in Kontakt zu kommen mit Gottes Realität, mit Jesus Christus. Wasser ist offenbar eine wichtige Voraussetzung für eine Taufe. Wasser ist ja auch ein ganz wichtiges Symbol und ein wichtiger Stoff für das ganze menschliche Leben. Das erleben wir ja auch in unserem Land jetzt seit geraumer Zeit, dass das Wasser nicht mehr so selbstverständlich ist. Und ich bin total begeistert, dass es die letzten Tage so lange geregnet hat. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Früher war das anders, da habe ich das alles viel selbstverständlicher genommen. Wir brauchen Wasser zur Befeuchtung der Äcker, der Wälder und der Gärten, damit sie nicht verdorren. Und ich würde gerne mit euch zusammen noch mal kurz einfach schauen, wofür steht eigentlich Wasser. Und Janine wird mir jetzt beistehen, meine charmante Assistentin. Genau, und wir haben hier vorne eine kleine Tafel. Ich würde gerne so die Stichworte zum Thema Wasser, die euch jetzt vielleicht auch einfallen, die uns auch in Verbindung bringen mit diesem Thema, positive Assoziationen, Stichworte zum Thema Wasser, auch aus der Bibel. Was fällt euch denn dazu ein? Bitte? Quelle hatten wir. Und was war das da hinten? Erfrischung. Leben. Ja, Trinkwasser. Eintauchen. Durst. Reinigung. Notwendig für das Leben oder lebensnotwendig. Schwimmen, ja. Cool. Kraft. Wasserkraftwerk. Hält mir an, aber das brauchst du nicht aufschreiben. Aber Kraft. Fällt euch noch was ein? Bitte? Fruchtbarkeit. Genau. Bitte? Oh, ja, Pasta. Eine positive Assoziation eines Italieners. Ohne Wasser keine Pasta. Ja, es ist auch ein Symbol für eine andere Wirklichkeit, die man nicht so sehen kann, ne, in der Bibel. Wasser. Ja, der Heilige Geist, genau. Heiliger Geist. Wertvoll, ja, aber wirklich. Quelle, genau, das hatten wir da schon da oben. Super, ihr seid cool. Kommt richtig viel. Flut, ja, die Flut, das ist natürlich jetzt schon so ambivalent, ne, ein bisschen. Ich habe gesagt, wir wollen suchen nach Positiven, aber das ist ja schon in der Kraft so drin, bitte. Ja, Reinigung hatten wir, Sauberkeit. Vielleicht können wir noch Segen hineinführen, so der Segen des Wassers. Jo, also ich denke, wir lassen es mal dabei. Wir merken ein sehr, sehr cooles Wortfeld. Gottes Gegenwart, der Heilige Geist eben hier auch. Und all das schwingt mit beim Thema Taufe oder Taufen, Baptizein. Das gehört damit rein. Und die Taufe eben, die christliche Taufe, ist ein wichtiger Teil der christlichen Grunderfahrung der DNA des Heiligen Geistes, die sich gerade eben hier so aufgebaut hat. Und ganz spannend ist, wenn man sieht, wie ist eigentlich die Stellung der Taufe, und ihr seht, sie ist so mitten im Zentrum. Ja, so richtig in der Mitte, und so markiert sie einen Wendepunkt in der geistlichen Biografie eines Menschen. Sie dokumentiert, sie macht fest und erfahrbar und fühlbar diese Verbundenheit mit Gottes Wirklichkeit. Also mir geht es auch immer so, wenn ich von Wasser, einfach wenn Wasser auf meine Haut kommt, das ist einfach ein ganz, ganz starker Reiz. Und wenn man so aufgewärmt im Sommer sich unter die Gartendusche stellt und dann, boah, Aber das ist dann richtig cool, ist eine total intensive Erfahrung. Ja, nun kommen wir zur Geschichte vom Finanzminister aus Äthiopien, denn darum geht es. Der Schatzmeister ist eigentlich ihr Finanzminister. Und hier bei ihm haben wir die Chance, konkreter zu erfahren und nachzufragen, was die Taufe für einen Menschen bedeuten kann. Und wir wollen ihn nun zunächst einmal noch besser kennenlernen, diesen Mann. Ich nenne ihn schlicht der Täufling. Ja, er ist ein Äthiopier. Ein Mann, der nach der damaligen Vorstellung vom Ende der Welt her gekommen ist. Und das griechische Wort Äthiops bedeutet verbranntes Gesicht. So haben die Griechen das eben verstanden. Und er kommt also aus einem Land, wo die Menschen wohl irgendwie verbrannte Gesichter haben müssen, weil man sich das nicht vorstellen konnte, wie das eben geht. Wir wissen, dass es was mit der DNA zu tun hat und die ja sehr unterschiedlich ist bei uns Menschen, je nach den Lebensbedingungen. Ein Afrikaner, ganz cool, ganz toll, exotisch, schön. Black is beautiful. Ja, und es ist nicht irgendwer, sondern er ist der Schatzmeister der äthiopischen Königin. Er reist auf einem Wagen, er ist schön angezogen, er ist von Dienern umgeben und er ist wohlhabend und mächtig. Er befahl, dass der Wagen stehen blieb. Ja, also er hat auch was zu sagen. Aber eine Sache habe ich noch nicht erwähnt. Er ist ein Eunuch. Und wenn wir eben noch dachten, dieser Mann hat es geschafft, er ist erfolgreich und beneidenswert, der möchte jetzt wahrscheinlich nicht mehr mit ihm tauschen, oder? Ein Eunuch ist ein Kind, Jugendlicher oder erwachsener Mann, also eine männliche Person, den Begriff kann ich euch jetzt nicht ersparen, der einer Kastration, Entmannung unterzogen wurde. Und dieses Phänomen, das gibt es in fast allen Zeiten der Weltgeschichte und allen Kulturen, ziemlich gruselig. Besonders Palast-Eunuchen, und so einer war er ja, waren besonders begehrt und geschätzt. Wissen wir auch aus China. Und diese Kastration wurde in der Regel schon im Knabenalter vollzogen und wegen des hohen Blutverlustes und des Auftretens von Wundinfektionen haben viele diesen Eingriff nicht überlebt. Und das steigerte den Wert eines Eunuchen auch noch, weil es nicht so viele oder weil es nicht so leicht war, jemanden dazu zu machen und dann so zu erhalten. Grausig. Mir ist das Schicksal dieses Mannes richtig unter die Haut gegangen in der Vorbereitung dieser Predigt und ich habe eigentlich noch nie so bewusst mich da so tief reingedacht wie dieses Mal. Er hat schweren Missbrauch erlebt. Er wurde traumatisiert und hat großes Unrecht erlitten. So würden wir das doch heute sagen, oder? Und damit tritt er plötzlich an die Seite von so vielen anderen Menschen auch in dieser Welt, denen das auch so gegangen ist. Vielleicht fühlt sich jemand hier auch berührt und angesprochen. Und zu allem Überfluss wird Eunuchen seinerzeit mit Verachtung und Spott begegnen. Sie können zwar mitunter sehr mächtig werden, so wie dieser Mann, bleiben aber zeitlebens ausgeschlossen. Sie sind in der Regel abhängig, haben keine Familie, keine Nachkommen und können auch nicht zum jüdischen Glauben übertreten. Im 5. Buch Mose 23,2 heißt es, kein Entmannter oder Verschnittener soll in die Gemeinde des Herrn kommen. Und das ist umso bemerkenswerter, weil dieser Eunuch sich offenbar zum jüdischen Glauben hingezogen fühlt. Deshalb ist er nach Jerusalem gekommen und er konnte zumindest im Vorhof des Tempels sich aufhalten, das war noch erlaubt. Er hat sich eine Schriftrolle gekauft mit den Worten des Propheten Jesaja, woran man auch sieht, dass er gebildet war und auch Geld hatte. Aber er hat immer noch ein tiefes Loch in seiner Seele. Er hat Sehnsucht nach Gott, nach Sinn, nach Heilung seines großen Schmerzes. Er kann nicht dazugehören, trotz aller Bemühungen. Und nun ist er wieder auf dem Heimweg. Und es sieht nicht gut aus. Er liest laut im Propheten Jesaja und da kreuzt ein Mann seine Straße und den nenne ich jetzt schlicht der Täufer. Das ist Philippus. Von ihm wissen wir, dass Gott ihn gesandt hat. Er ist das Zeichen, dass Gott Initiative ergriffen hat und sich für den Täufling, für den Kämmerer interessiert. Und Philippus hört nun den Äthiopier, die Worte des Propheten Jesaja lesen, aus Jesaja 53, 32 und 33. Und ihr habt es eben gehört, jetzt sehen wir es nochmal hier vorne. Da heißt es, man hat ihn weggeführt wie ein Schaf, das geschlachtet werden soll. Und wie ein Lamm beim Scheren keinen Laut von sich gibt, so kam auch über seine Lippen kein Laut der Klage. Er wurde erniedrigt und all seine Rechte beraubt. Niemand wird über Nachkommen von ihm berichten können, denn sein Leben auf der Erde wurde ihm genommen. Ich könnte mir vorstellen, dass der Äthiopier, der Eunuch, diese Stelle immer wieder gelesen hat. Sie hat ihn berührt, aber er wusste nicht, warum. Um wen geht es hier eigentlich? Und dann heißt es in der Geschichte, da ergriff Philippus die Gelegenheit und erklärte ihm von dieser Schriftstelle ausgehend das Evangelium von Jesus Christus. Die frohmachende Botschaft, so heißt Evangelium, griechisch, Euangelion, die Freudenbotschaft. Und ich stelle mir nun ein Gespräch vor, das folgendermaßen abgelaufen sein könnte. Philippus sagt, mein Lieber, hier geht es um zwei Personen bei dieser Bibelstelle. Aha, sagt er. Und um wen bitte? Ja, die erste Person ist Jesus von Nazareth. Vielleicht hast du in Jerusalem schon von ihm gehört. Er ist der Sohn Gottes. Er ist Mensch geworden und hat sich für die Schuld und Sünde der Welt geopfert. Doch er ist nicht im Tod geblieben. Er ist auferstanden und in den Himmel aufgefahren. Und jetzt lebt und regiert er in Einheit mit dem Vater und dem Heiligen Geist. Und jeder, der seinen Namen anruft, der wird gerettet, der bekommt ewiges Leben. Okay, spannend, sagt der Äthiopier. Und wer ist die andere Person? Das bist du, sagt Philippus. Du hast es vielleicht schon gespürt, Jesus ist Mensch geworden und hat aus Liebe dein Schicksal geteilt. Hast du es schon gemerkt? Wie dir wurde ihm Gewalt angetan, wie du wurde er erniedrigt und wie du wurde er all seine Rechte beraubt. Auch sein irdisches Leben wurde zerstört und auch keine Nachkommen konnte er mehr zeugen. Er ist an deine Seite getreten. Aber Jesus ist auferstanden. Er lebt und mit ihm zusammen kannst auch du jetzt ein neues Leben beginnen. Und kannst sogar zum Volk Gottes dazugehören. Sagt der Äthiopier, aber im 5. Buch Mose, das habe ich ja auch schon gelesen, heißt es doch, kein Entmannter oder Verschnittener soll in die Gemeinde des Herrn kommen. Ja, mein Lieber, sagt Philippus, lass uns mal eine andere Stelle in deiner Jesaja-Rolle aufrollen, ne? Oder aufblättern, nämlich Jesaja 56, 3 bis 5. Das haben wir ja immer, einen Teil der Bibel kann man ja drin lesen. Und da heißt es, und der Fremde, der sich dem Herrn angeschlossen hat, soll nicht sagen, gewiss, der Herr wird mich ausschließen aus seinem Volk. Und der Eunuch soll nicht sagen, siehe, ich bin ein vertrockneter Baum. Denn so spricht der Herr, den Eunuchen, die meine Sabbate halten und wählen, woran ich gefallen habe und die an meinem Bund festhalten. Ihnen gebe ich in meinem Haus und in den Mauern Denkmal und Name. Yad Vashem steht da, wie die große Gedenkstätte in Israel. Was mehr ist als Söhne und als Töchter. Einen ewigen Namen werde ich ihnen geben, der nicht getilgt werde. Wow. Das ist die Verheißung Gottes für die Heilszeit, wenn der Messias kommt. Durch den Glauben an Jesus wird das jetzt Realität. Gott sammelt sein Volk und er hat mich gesandt, sagt Philippus nun zu ihm, damit du die frohe machende Botschaft hören und dazugehören kannst. Denn wir blättern noch mal ein bisschen in Jesaja. Haben wir die Schriftrolle jetzt, 52,7. Wie lieblich klingen die Schritte der Freudenboten auf den Bergen. Der Evangelisten heißt es dort in der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes. Der Frieden verkündet, der gute Botschaft bringt, der Rettung verkündet, der zu Zion spricht, dein Gott ist König geworden. Der Löwe von Juda, von dem wir auch heute schon gehört haben. Wow, war das berührend. Jesus ist dieser König. Und ich glaube, nun hat er ihm die DNA des Heiligen Geistes erklärt. Bis hin zur Taufe, zur Gemeinschaft und Umkehr und wie man sein Leben in Christus festmacht. Und dann hat er, glaube ich, noch aus dem Gedächtnis aus Psalm 68, Vers 32 zitiert. Da heißt es, Äthiopier wird seine Hände nach Gott ausstrecken. Also in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, der Septuaginta, Psalm 68, heißt Äthiopier wird seine Hände nach Gott ausstrecken. Cool, ne? Mein Lieber, sagt Philippus zu ihm, Gott hat dich gesehen und den Schrei deines Herzens gehört und du vertrittst nun dein Land, so die Enden der Welt. Und deine Berufung ist es, die frohe Botschaft von Jesus jetzt mitzunehmen und Gemeinde zu gründen in Äthiopien. Also so stelle ich mir das vor. So sagt es auch die Überlieferung. Also nicht in der Bibel, aber in Äthiopien, in der Kirche wird es so gesehen. Kein Wunder, dass der Äthiopier nun ruft, hier ist Wasser, spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde? Nun kommen wir zu der Taufe, die Taufe. Es gibt keine großen Hürden, sondern nur einen wichtigen Punkt. Wenn du mit aufrichtigem Herzen glaubst, kannst du getauft werden. Ja, antwortet der Äthiopier, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und nun steigen die beiden ins Wasser und Philippus tauft den Äthiopier auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und er wird jetzt getränkt von der Gegenwart Gottes. Und dabei ist mir noch eine weitere Eigenschaft des Wassers wichtig geworden, die jetzt heute ja nicht direkt genannt wurde, sondern indirekt. Jemand hatte gesagt, schwimmen. Was brauchen wir denn zum Schwimmen, um im Wasser schwimmen zu können? Physikalisch. Auftrieb, genau, Auftrieb und Leichtigkeit. Und das schreiben wir jetzt auch noch dazu. Auftrieb, Leichtigkeit. Ich habe schon viele Menschen getauft in meinem Leben und Dienst. Und da waren manche dabei, die hätte ich nie im Leben irgendwie hier so tragen können. Sie waren sehr groß. Aber das ist im Wasser überhaupt kein Problem. Weil wenn sie da reingetaucht werden und mächtige Wellen schlagen, das Wasser hat so einen wunderbaren Auftrieb, dass man sie einfach wieder hochkommt. Außerdem haben sie ein eigenes Interesse in der Regel dran. Das hilft auch. Aber es ist wirklich so, ein bisschen Technik braucht man auch, aber es ist wirklich möglich und weil alle diese Lasten leichter werden. Das Wasser symbolisiert auch diesen Auftrieb, diese Tragfähigkeit und das ist so ein Symbol für den Heiligen Geist, der zur Tragfähigkeit in unserem Leben wird durch die Gegenwart Jesu, wenn wir in Christus hineingetauft und getaucht werden. Darum geht es in der Taufe. Und deshalb heißt es auch hier von dem Kämmerer, dass er voller Freude seine Straße weiterzog, obwohl der Philippus plötzlich über alle Berge war, Caesarea oder wo er sonst noch rumgewirkt hat. Aber er war nicht allein, weil Christus war bei ihm. Und er wusste, das Wesentliche war in ihm verankert. Er hat es verstanden und er konnte es mitnehmen. Und er wusste, ich habe einen Namen bei Gott, ich habe eine Zukunft bei Gott, ich habe eine Familie bei Gott, ich bin nicht mehr allein und ausgestoßen, ich gehöre dazu. Und das ist die frohe Botschaft, dass jeder Mensch auf dieser Welt, egal was für schreckliches Unrecht er erlitten hat oder welches Unheil er selber angestellt hat, durch Jesus Christus gerettet werden kann. Und das symbolisiert die Taufe. Ist das nicht cool? Es hat mich total ergriffen, auch weil ich eben so gespürt habe und mich so auch identifizieren konnte oder irgendwie mit dieser ganzen schrecklichen Lage von diesem armen Menschen. Ja, ich freue mich sehr, dass in dieser Woche jemand geschrieben hat, dass er sich taufen lassen möchte. Also ich sage das jetzt nicht, wer es ist, aber er wollte es auf jeden Fall schnell dokumentieren, damit er dann auch dazu weiter entsteht. Und da freue ich mich total drüber. Heute war es noch ein bisschen zu früh dafür. Aber es ist wichtig, dass wir Entscheidungen treffen. Und das haben wir hier auch gemerkt bei dem Äthiopier. Und es ist wichtig, dass wir uns entscheiden und diese ausgestreckte Hand Gottes auch ergreifen und den Namen des Herrn anrufen, der wirklich gekommen ist, um uns zu erlösen, egal welches Elend wir auch mit unserem Leben mitschleppen und welche Lasten. Oder dass wir uns auch entscheiden für die Taufe, um das auch festzumachen. Jeder dieser 7 Punkte, die es im Endeffekt sind, sind wichtig für ein lebendiges Christsein, eine lebendige Gemeinde. Und So glaube ich, ist heute einfach ein Tag der Ermutigung. Übergib dein Leben Jesus, wenn du es noch nicht gemacht hast. Lass dich taufen. Und viele von uns sind ja nun schon getauft. Und sie können sich noch ein bisschen daran erinnern. Aber ich würde mir wünschen, dass wir wieder in Kontakt mit dieser Freude und der Leichtigkeit kommen. Mit dem himmlischen Auftrieb, den wir durch das Wasser erfahren können. Manchmal, obwohl wir getauft sind, kommt ja auch die Erinnerung an die Traumata, an die schlimmen Sachen, die wir erlebt haben, erlitten haben durch andere oder durch die Lebensumstände, die Wunden, die uns geschlagen wurden, aber auch unser eigenes Versagen. Aber Gott ist größer. Das symbolisiert dieses Wasser. Die Erlösung ist kräftiger und wir dürfen damit in Berührung kommen. Und Jesus Christus ruft uns. Der Heilige Geist ruft uns. Und er will, dass wir auch, die wir getauft sind, auch wieder in Kontakt kommen mit diesem Auftrieb des Heiligen Geistes. Jesus möchte uns entlasten. Und deshalb wollen wir jetzt noch eine Zeit der Anbetung Gottes haben und jedem die Möglichkeit geben, eine kleine Zeichenhandlung zu vollziehen. Und ihr habt vielleicht schon hier vorne gesehen, wir haben hier Kerzen und hier ist ja auch ein bisschen Wasser im Taufwasser. Also ich mache jetzt keine Spontantaufen heute. Da müssten wir noch, das wäre gefährlich, dafür ist zu wenig Wasser drin. Aber wir wollen dieses Wasser einfach auch so als Symbol sehen, eben für diese Gegenwart Gottes, für die Kraft. Und ja, wenn du vielleicht so eine Entscheidung getroffen hast für Jesus oder zur Taufe oder wenn du sagst, ich möchte wieder in Kontakt kommen mit meiner Taufe, mich daran erinnern und das spüren, dann kannst du so eine Kerze anzünden hier vorne und kannst dich auch segnen lassen. Wir haben einige Geschwister, die bereit sind, das zu machen, vorbereitet sind. Und wenn du das magst, auch ein bisschen von dem Wasser nehmen und dir ein Kreuzeszeichen auf die Stirn malen oder auf deine Hände, dir ein Bibelwort zusprechen und den Segen Gottes, während wir Gott anbeten, auch als Teil dieser Anbetung, möchte ich euch einfach ganz herzlich einladen, auch so ein, vielleicht auch mal so ein sichtbares Zeichen zu setzen. Ich lerne mehr und mehr auch jetzt in meinem Leben, wie wichtig es ist, auch nicht nur was zu denken, sondern irgendwo auch eine Symbolhandlung auch zu vollziehen. Es ist nicht egal, auf welchen Stuhl ich mich setze, es ist nicht egal, wohin ich mich stelle, sondern es hat alles Bedeutung. Und das ist eine wunderbare, segensreiche Bedeutung. Ich möchte euch einfach einladen, wirklich in Berührung zu kommen mit der ausgestreckten Hand Gottes. Gott ist gut. Und möchte kurz noch beten. Vater, ich möchte dir einfach danken für deine große Liebe. Und dass es jetzt nicht geht um Wehrweisen über Taufverständnisse, sondern es geht einfach darum, in Kontakt zu kommen mit dir und deinen ausgestreckten Armen, Herr. Danke, Jesus, dass du die Erlösung vollbracht hast, sogar für einen Menschen, der so tief verletzt wurde und dass er wieder Freude bekommen kann und neues Leben empfangen. Dass du jede Schuld auf dich genommen hast, Jesus. Wir loben und preisen dich und beten dich an und bitten dich, wirke jetzt unter uns durch deinen Heiligen Geist. Amen.